Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext, der für heute vorgesehen ist, steht in Johannes 13. Als Jesus das, was vorher zu besprechen war, gesagt hatte, unter anderem hatte er darauf hingewiesen, dass einer unter ihnen sein würde, der bei seinen Jüngern dabei sein würde, der wohl mit ihm Brot essen wird, ihn aber zugleich mit den Füßen treten wird. Also eine etwas verhüllte Ansicht. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an. Und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Dem winkte Simon Petrus, dem nickte Simon Petrus zu, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und als er den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. Einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, also den Geldbeutel, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben. Oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er, Judas, nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Herr Jesus, das ist dein schwieriges Stück deiner Lebens- und Leidensgeschichte. Öffne du uns die Augen für das, was darin für uns jetzt heute Morgen wichtig ist. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus und der Verräter, so heißt die Überschrift zu dieser Geschichte in meiner Lutherbibel. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so wie mir, wenn da von Judas die Rede ist, dann hat man schon so ein bisschen Kino im Kopf. Judas, das ist der sprichwörtliche Verräter der Weltgeschichte. Wenn einer irgendwo jemand verrät, dann sagt man auch im Umgangsdeutsch, er ist ein Judas geworden. Es gibt Judas. Also wir haben Kino im Kopf, wir haben Zusammenhänge im Kopf und die Bilder stellen sich ein. Aber beim gründlichen Lesen dieser Geschichte ist mir aufgefallen, es geht gar nicht nur um den Verräter, also Judas. Auch die anderen Jünger sind intensiv am Geschehen beteiligt und darum möchte ich heute Morgen auf dieses wichtige Kapitel der Passionsgeschichte in zwei Richtungen unsere Aufmerksamkeit lenken. Das erste ist, wie Jesus mit dieser Situation umgeht und das zweite, wie seine Jünger mit der Situation umgehen, inklusive Judas. Also nicht nur Judas, ein bisschen breiter unser Blick. Das erste, wie Jesus mit der Situation umgeht. Unser Bericht startet mit der Beschreibung, wie es Jesus gerade geht. Er wurde betrübt im Geist. Waren Sie schon mal betrübt im Geist? Ich liebe ja die Luther-Übersetzung, aber manchmal klingt sie doch wie vom anderen Stern. Er war im Innersten tief erschüttert. So klingt es in der neuen Basisbibel. Das sind wir schon mal, erschüttert, tief erschüttert. Jesus jetzt, tief erschüttert. Die ganze Passion geht also nicht spurlos an ihm vorüber. Das Wissen darum, dass ihn einer seiner engsten Freunde verraten wird, dass er ihn ausliefern wird an die, die ihn umbringen wollen. Dieses Wissen hakt Jesus jetzt nicht einfach so ab. Ja, so, okay, wieder ein Satz gelernt, Haken hinter. Er ist nicht der coole Held, der lächelnd durch alle Kämpfe dann bis in den Heldentod geht. Jesus ist tief erschüttert. Und gleichzeitig ist Jesus auch der Herr dieses Geschehens. Für uns sind das hier oft zwei Dinge. Wir sind tief erschüttert, dann sitzen wir wie ein Häufchen Elend irgendwo in der Ecke und kommen nicht ein Millimeter weiter. Oder aber wir sind die strahlenden Helden, die alles im Griff haben. Dann gehen wir da so kalt lächelnd über manches drüber. Und bei Jesus ist beides. Es berührt ihn zutiefst, was jetzt kommt. Der Verrat durch einen seiner engsten Freunde. Sein kommendes Leiden. Er ist kein Held, er sagt, super, her mit dem Leiden. Und zugleich ist der Herr des Geschehens. Jesus ist den ihn bekämpfenden Mächten nicht willenlos ausgeliefert. Immer wieder kommt das in der Passionsgeschichte. Er ist dem Judas nicht hilflos ausgeliefert, dem jüdischen Hohen Rat nicht, der römischen Besatzung macht nicht und nicht einmal dem Bösen in Person, dem Teufel. Zweimal wird das in unserer heutigen Geschichte deutlich. Gleich am Anfang. Jesus deckt auf, was ihn erwartet. Verrat. Verrat durch einen seiner engsten Freunde. Jesus deckt es auf. Aber er läuft nicht davon. Denn auf geheimnisvolle Weise ist Gott genau auf diesem Weg unterwegs. Und Jesus ist seinem himmlischen Vater auf diesem Weg gehorsam. Jesus ist tief erschüttert und er weicht trotzdem nicht aus. Er könnte sich ja jetzt da vom Acker machen, wenn er weiß, was kommt. Irgendwo in Jerusalem verdünnisieren, damit ihn keiner findet. Der Wille seines Vaters zur Rettung der Welt zählt. Nicht seine persönliche Stimmungslage. Wie gut für uns. Jesus bleibt Herr des Geschehens, auch da, wo es schwierig wird, wo der Verrat kommt. Und mitten in diesem Bericht ist die zweite Stelle, an der die Regieführung Jesu erkennbar wird. Irgendwann während der Mahlzeit, zu der sich Jesus und seine Jünger treffen, vielleicht ist es das Abendmahl, mittendrin gibt er Judas einen Bissen Brot, taucht ihn ein, eine Schale mit Mus, Kräutern, was auch immer, und erreicht Judas diesen Bissen. Und dadurch wird Judas als Verräter gekennzeichnet. Und Judas nimmt diese Kennzeichnung an. Ja, wird sichtbar, spürbar, das bin ich. Und indem er diese Kennzeichnung annimmt, ergreift nun der Böse vollends Besitz von ihm. Ja, es ist die Macht des Bösen, Satan, der nun die Herrschaft über Judas übernimmt. Aber erst nachdem Jesus den Freiraum dazu gegeben hat. Jesus behält auf geheimnisvolle Weise auch hier die Fäden in der Hand. Und dann sagt er, was du tust, das tue bald. Jesus gibt keinen Auftrag zum Verrat. Jesus ist kein indirekter Selbstmörder. Aber das, was Judas und der Hohe Rat längst beschlossen haben, was der Teufel dem Judas eingeflüstert hat, das gibt Jesus jetzt frei. Jetzt tu es, was du vorhast. Ein Ineinander, das wir nur schwer gedanklich verarbeitet kriegen. Wir haben immer so zwei Welten. Hier ist das Gute, da ist das Böse. Und hier geht es ineinander. Hier hat nicht einmal der Teufel volle Bewegungsfreiheit. Auch seine Macht ist begrenzt. Jesus muss erst den Freiraum eröffnen. Und das gilt auch in deinem Leben. An Jesus beißt sich der Böse die Zähne aus. Wenn du zu Jesus gehörst, dann können sich manche Anfechtungen einstellen. Versuchungen, mit denen der Teufel versucht, dich aus der Glaubensbahn zu werfen. Paulus beschreibt es aber so, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Und so bleibt Jesus auch jetzt Herr des Geschehens. Nicht so, dass jetzt der Verrat aufgedeckt wird und der Verräter überführt wird und vielleicht wegen Hochverrats getötet wird oder so. Kräftige Abreibung durch die Mitjünger. Judas, was fällt dir ein? Den müssen wir mal eine Zeit lang festhalten. Im Gegenteil, Jesus bleibt Herr des Geschehens, indem er sich dem menschlichen Verrat ausliefert, der dann bis zum Kreuz reicht. Er tat es und er erlitt es für dich. So geht Jesus mit der Situation um. Und das Zweite, wie seine Jünger mit der Situation umgehen. Vier verschiedene Blickwinkel. Zunächst die ganze Gruppe. Auch wenn Jesus den Bruch in der Jüngergemeinschaft schon angedeutet hat, jetzt sind sie wie vor den Kopf gestoßen. Bestürzt und ratlos sehen sie sich an. Einer von uns? Wen könnte Jesus wohl meinen? Ein Verrat in einer Gruppe ist immer eine schreckliche Sache. Aber wenn es um etwas Heiliges geht, etwas, das uns heilig ist, ja, wenn es um Gott selbst geht und sein Reich, dann tut das Ganze doppelt und dreifach weh. Wer würde denn so etwas tun? Jesus verraten? Augenscheinlich haben sie keinen konkreten Verdacht. Ja, Matthäus berichtet sogar, dass sie sich selbst fragen, Herr, bin ich's? Man kann sie so richtig sehen, wie sie da sitzen und sich gegenseitig angucken und überlegen, könnte er's sein? Oder traut Jesus mir so etwas zu? Vielleicht haben sie sich diese Frage auch schon mal gestellt. Könnte ich Jesus verraten? Nein, sicher nicht so wie Judas, so mit Tempelpolizei und dem späteren Hinrichtungskommando. Aber Jesus in den Rücken fallen? Meinen Glauben verleugnen, wenigstens mal vorübergehend? Abtauchen, wenn über die Kirche gelästert wird? Jesu Lebensprinzipien verraten, indem ich mich ganz anders verhalte, als es die Leute zu Recht von einem Christen erwarten? Mir fällt manches ein, was ich mir zutrauen würde, je nachdem, wie die Umstände sind. Aber damit sind wir auch schon beim zweiten Blickwinkel, dem von Petrus. Er spielt in dieser Geschichte überraschenderweise keine Hauptrolle. Sonst kennen wir ihn ja. Wenn er auftaucht, ist er meistens vorne dabei. Er ist wohl auch nicht wie sonst der Sprecher der Jüngerschar. Es scheint mehr eine persönliche Nachfrage bei Jesus zu sein. Wer ist der Verräter? Petrus hält wohl diese Ungewissheit nicht aus. Und ich frage mich, ob sich hier andeutet, dass er einen Verrat unter keinen Umständen dulden will. So, nach dem Motto, Herr, sag's mir, wer es ist, dann können wir was dagegen tun. So wie er bereit ist, dann wenige Stunden später für Jesus das Schwert zu nehmen und zu kämpfen. Aber damit würde er das Geheimnis von Jesu Sendung verraten. Nicht Kampf mit dem Schwert um die Macht, sondern ein Sieg in der Ohnmacht des Opfers ist das Programm Gottes. Und außerdem werde ich den Verdacht nicht los, dass Petrus bei seiner Frage nicht an sich selbst denkt, sondern an die anderen. An wen denkst du, Jesus, bei den anderen? Wer könnte es sein? Dass er selbst bald darauf ganz böse Schiffbruch erleiden würde, das hatte zumindest Petrus nicht auf dem Schirm. Aber auch für ihn muss Jesus sterben. Auch Petrus braucht nach Tod und Auferstehung Jesu einen Neuanfang. Ein Neuanfang aus der Vergebung des Kreuzes. Auch Petrus braucht es, dass Jesus diesen Leidensweg geht. Petrus ist aber auch darum in dieser Geschichte eher in der zweiten Reihe, weil zwischen ihm und Jesus noch ein weiterer Jünger zu Tisch liegt. So sagt es Johannes ganz präzise. Sie saßen also nicht auf Stühlen, so wie sie es jetzt gerade tun, sondern sie lagen auf Polstern. Können Sie sich das vorstellen? Sie liegen jetzt gerade hier mal so links aufgestützt. Ja, so auf dem Boden, jetzt nicht auf dem harten Boden, Polster dazwischen. Und dann ist klar, dann ist ihr Tischnachbar so schräg davor, an ihrer Brustseite sozusagen. Ja, also wenn hier von einem Jünger ist, der an der Brust ist, heißt das nicht, dass er gesäugt wird oder dass die sich umarmen, sondern heißt einfach, die liegen nebeneinander am Tisch, die Beine ein bisschen nach hinten und dann ebenso voreinander. So wie es damals Sitte gewesen ist. Und direkt neben Jesus lag der Lieblingsjünger. So heißt er in der Literatur, wenn man abgekürzt über ihn spricht. Aber ich finde, das ist kein guter Begriff. Ich weiß nicht, an was Sie bei Lieblingsjünger denken. Das klingt ja fast so wie bei Josef. Erinnern Sie sich, dem Lieblingssohn von Jakob im Alten Testament. Ein verzagtes Muttersöhnchen, ein verzogenes Muttersöhnchen oder besser Vatersöhnchen an dieser Stelle, der für heftige Turbulenzen in der Familie gesorgt hat. Aber es geht hier nicht um irgendeine Bevorzugung, um irgendein herausgehobenes Jüngelchen, sondern hier steht schlicht, das ist einer, den Jesus lieb hatte. Die Liebe geht hier von Jesus aus. Es ist kein besonderer Mensch, der besonders gläubig wäre oder so etwas. Vielleicht ist es sogar eher ein bescheidener Mensch, denn das Johannesevangelium sagt am Ende, er habe dieses Evangelium geschrieben, aus dem wir jetzt gerade auch diese Geschichte hören. Er hat es geschrieben, ohne jetzt seinen Namen zu nennen. Denn so wird sichtbar, es geht nicht um Petrus oder Paulus oder Johannes, sondern es geht, wenn ein Evangelium veröffentlicht wird, um Jesus. Diesen Namen sollen wir uns merken. Er selbst, der Schreiber, ist eben einer, den Jesus lieb hat. Das ist das Wichtigste. Das ist das, was zählt, dass Jesus mich lieb hat. Das ist das Wichtigste bis heute. Und wenn es stimmt, dass dieser von Jesus geliebte Jünger identisch ist mit dem Apostel Johannes, dann war er damals bei Jesus wohl auch noch ziemlich jung. Vielleicht hat ihn Jesus jetzt, wo es aufs Leiden zuging, ganz besonders in seine Nähe geholt. Wenige Tage später wird er diesem Jünger dann auch seine Mutter anvertrauen, damit sie nach dem Tod Jesu nicht schutzlos in der Welt ist. Mitten in dieser dunklen Geschichte des Verrats gibt es, ich würde es sagen, so diesen Lichtblick. Ein Jünger geht, Judas, aber ein anderer sucht die besondere Nähe von Jesus. Auch das ist ein Teil der Passionsgeschichte. Nun bleibt noch ein letzter Blickwinkel, der des Verräters, der von Judas. Das ist wahrscheinlich die komplexeste Figur in dieser Geschichte. Er gehört dazu. Er ist ein Teil der Jüngerschar Jesu. 3 Jahre Jüngerschaftskurs, würden manche unter uns vielleicht sagen. 3 Jahre erlebt er mit, wie Jesus ein Wunder nach dem anderen tut. Wie Jesus auf eine Weise von Gott redet, wie noch nie von Gott geredet wurde. 3 Jahre täglich mit Jesus zusammen. Also das, wovon wir doch sagen würden, dann wäre Glaube einfach. Und doch leiht dieser Jünger, Nachfolger von Jesus, dem Teufel ein Ohr. Und die Stimme des Versuchers nistet sich bei ihm ein. Und in dieser Geschichte wird deutlich, jetzt nimmt ihn der Teufel ganz in Beschlag. Dabei ist Judas kein willenloses Werkzeug. Erst als er den Bissen Brot von Jesus nahm, da fuhr der Teufel in ihn. Erst als Judas sich als Verräter identifizieren ließ, gibt es kein Zurück mehr. Erst jetzt sagt Jesus, was du tust, das tue bald. Erst jetzt stellt Jesus ihm sozusagen den Stuhl vor die Tür. Nun hat er keine Gemeinschaft mehr mit Jesus und seinen Jüngern und sofort verlässt er die Schar. Ab da, so berichtet es Johannes, ab da war es Nacht. Nacht, nicht nur für Judas. Ab da musste Jesus allein mit der Finsternis kämpfen, bis es dann am Ostermorgen wieder wieder hell wird. Judas, ein Mensch, der radikal aussteigt und nicht wieder einsteigt und bald darauf sein Leben wegwirft. Auch das gibt es. Und so wird Judas zur Warnung davor, dem Bösen den kleinen Finger zu reichen. Denn es ist eine Macht, die wir nicht beherrschen können. Nur in der Gemeinschaft mit Jesus sind wir geschützt. Beim Sünderheiland, der auch für den schlimmsten Sünder seiner Jünger ans Kreuz gegangen ist, zu dem wir umkehren dürfen, wie tief wir auch gefallen sind. Nein, ich finde, diese Geschichte aus dem Johannesevangelium ist keine leichte Kost. Aber sie gehört dazu. Sie zeigt uns die Abgründe unseres Lebens und Glaubens auf. Und sie zeigt uns den Jesus, der sogar diese Abgründe überwunden hat, der sie durchlitten hat, der sein Leben und Sterben ganz in den Dienst Gottes gestellt hat und der darum durch seinen Tod am Kreuz zum Sieger wurde über Hölle, Tod und Teufel. Amen. Ich habe Ihnen noch ein Bild mitgebracht. Kann man das sehen? Ja. Könnte jemand die Beleuchtung hier vorne mal einmal ausmachen? Wäre das denkbar? Dann haben wir es vielleicht ein bisschen klarer. Ja. Also, Rotenburg ob der Tauber, Jakobuskirche, der Heiligblutaltar, Tillmann Riemenschneider, eines der größten Kunstwerke seiner Zeit. Monochrom, keine Farbe und trotzdem plastisch durch und durch. Und es ist genau unsere Szene dargestellt. Jesus sagt seinen Jüngern, einer unter euch wird mich verraten. Und dann sehen sie auf der rechten Seite die Jünger diskutieren. Man sieht es förmlich, wie sie sich gegenseitig befragen. Wer soll das sein? Könnte ich es sein? Die Jünger geschockt und am Diskutieren. Wenn man ganz gut hinschaut, das kann man jetzt von hier aus kaum erkennen, sieht man auch den Lieblingsjünger. Haben Sie den Pointer da? Dann nehme ich mir den mal eben. Darum liegt der gute Lieblingsjünger Johannes hier unten so an der Seite. Und das ist Judas. Man kann ihn daran erkennen, dass er hier vorne den Beutel hat. Er war der Kassenverwalter, der Geschäftsführer der Truppe. Und das ist Jesus, der ihm gerade den Bissen reicht. Judas geht auf ihn zu. Und das Ganze ist so dargestellt, dass in der Kirche, so wie es ursprünglich gedacht war, die Pilger, die kamen, um diesen Altar rumgingen und dann von der bei uns aus rechten Seite auf diesen Altar zukamen. Die kamen also nicht von vorne, so wie wir, sondern mehr von der Seite. Und sie stellten sich sozusagen hinter Judas an. Ich finde das spannend, weil das genau die Frage ist, die die anderen Jünger haben. Könnten wir auch solche Typen sein? Sind wir es? Judas schürzt sein Gewand, er hat die Füße schon fast umgedreht und geht. Und der Jünger hier vorne zeigt hier vorne runter auf den Abendmahlstisch und sagt, du angefochtener
Christ, der du jetzt hier vor mir stehst und dich fragst, wer bin ich denn vor diesem Jesus? Du brauchst die Gnade Gottes. Und er verweist dann auf den Abendmahlstisch, auf Brot und Wein, auf Leib und Blut Jesu Christi. Jesus ist für dich gestorben. Geh nicht weg wie Judas, sondern bleib bei mir, bleib bei Jesus. Da hast du Gnade und Vergebung, die du brauchst, auch für deine Sünden, die sich in deinem Leben einstellen. Wir werden heute nicht das Heilige Abendmahl miteinander feiern, aber wir haben vor, wenn alles gut geht, dass wir Gründonnerstag und Karfreitag wieder Abendmahl feiern können, um das nochmal zu schmecken und zu spüren. Aber es gilt, auch unabhängig davon, ob wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern können, denn wir dürfen das Evangelium hören, dass keine Sünde zu groß ist, dass wir nicht damit zu Jesus kommen können. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.